Gedanken. Es ist eigentlich sehr schön zu erleben, wie viel Engagement und Bereitschaft zu unterstützen und zu helfen eigentlich freigesetzt wird.
Dass es in den Familien mit Oma und Opa sofort ein Thema wurde, ja, dass diese Betroffenheit der Menschen einfach da ist und dadurch auch eine Verunsicherung auch für die Kinder.
Insofern glaube ich schon, dass es für Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer wichtig ist, in die morgendlichen Betrachtungen rein einfach nachzudenken. Es geht eigentlich zu bewegen und sich berühren zu lassen.
Und ich glaube, dass wir nur offen sein müssen, was die Kinder mitbringen.
Man kann nicht erwarten, da kommen welche und die integrieren sich, sondern es ist eine klare Situation tagtäglich. Wir müssen uns auch verändern und wir verändern uns in dieser Begegnung.
Da ist ein Jugendlicher, der ist genauso interessiert, der hat auch Kleidung jetzt so an, so wie ich. Und trotzdem kommt er aus einem ganz anderen Zusammenhang. Und da erlebe ich bei den Jugendlichen immer so diese Frage, dass da so viel Auseinandersetzung mit sich selbst auch dann passiert.
Zum Urteilen gehört der Zusammenhang und der Kontext. Und das ist, glaube ich, unglaublich wichtig, dass sich etwas ausspricht, aber auch etwas eingebunden werden kann und nicht beschwichtigt, sondern teilweise einfach versachlicht. Und immer das Handelnde irgendwo ein bisschen mit erwähnt wird, was kann man tun?
Bei den Kleinen ist es eher so ein Staunen und dass da unglaubliche so Interesse eben an diesem Fremden, an dieser Sprache ist.
Das ist politisch. Was sollen wir jetzt sagen? Wir treten da nicht auf, sondern wir müssen ein Anliegen haben und wir müssen das zulassen und uns dem stellen. Und insofern kann man nicht Business as usual machen.
Herzlich willkommen zum Waldorf-Lern-Podcast Gegenwart hören, Zukunft gestalten, in dem ich mit Menschen spreche, die sich Gedanken über die Aufgaben von Schule für eine gesunde Entwicklung und nachhaltige Bildung von Kindern und Jugendlichen in der heutigen Zeit machen. Unabhängig von den großen Strömungen, die uns mit Fragen der Medienpädagogik, Gendergerechtigkeit, Diversität und Nachhaltigkeit konfrontieren, gibt es in jeder Zeit auch Ereignisse, die plötzlich da sind, auf die wir nicht vorbereitet waren und die von uns verlangen, gemeinsam schnell sinnvolle Antworten zu finden und umzusetzen. Die Corona-Pandemie mit den daraus folgenden Lockdown- und Fernunterrichtserfahrungen war ein solches Ereignis. Wir haben in der letzten Folge darauf geschaut. Im heutigen Podcast-Gespräch soll es nun um den Ukraine-Krieg gehen, der uns in den letzten Wochen tief bewegt und erschüttert hat. Als Menschen, aber auch als Waldorfbewegung stellen wir uns die Frage, wie wir auf diese schrecklichen Ereignisse reagieren sollen. Und als Pädagoginnen und Pädagogen sind wir täglich mit der Aufgabe konfrontiert, auch die Kinder und Jugendlichen mit ihren Fragen und Sorgen aufzufangen und angemessen zu begleiten. Darüber, welche Aufgaben sich uns stellen und wie wir damit umgehen können, unterhalte ich mich heute mit Olga Solomenko-Zech und Michael Zech. Und ich freue mich sehr darüber, die beiden zu diesem Podcast-Gespräch begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen an euch beide.
Hallo.
Guten Abend. Ich weiß, dass ihr in den letzten Wochen euch viel mit diesem Thema beschäftigt habt. Und ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch und würde euch bitten, damit zu Beginn kurz einmal zu erzählen, wo ihr eigentlich lebt, wo ihr unterrichtet, was eure Fächer sind, dass so die Zuhörerinnen und Zuhörer ein kleines Bild davon bekommen, mit wem ich hier eigentlich im Gespräch bin.
Ich unterrichte an der Freien Waldorfschule Kassel, seit 2015 auch eine internationale Klasse, die bei uns beschult wird. Seit 4 Jahren arbeite ich auch im Förder- und Inklusionsbereich und sonst seit 2006 als Fremdsprachenlehrerin für Russisch.
Und ich arbeite am Lehrerseminar für Waldorfpädagogik in Kassel und bilde Lehrer vor allem im Oberstufenbereich aus, waldorfpädagogische Grundlagen und dann Kulturwissenschaften. Da habe ich auch eine Professur an der Alanus-Hochschule für die Didaktik der Kulturwissenschaften.
Und könntet ihr jetzt sagen, wie ihr eigentlich mit diesem Thema in der Schule in Berührung gekommen seid, in eurem Unterricht oder, Michael, du vielleicht auch in der Lehrerbildung? also wie sich für euch die Frage gestellt hat, wie ihr mit diesem Thema umgeht und dann auch, welche Wege ihr dabei gefunden habt, was euch dabei am Herzen liegt.
Ja, das Thema ist im Grunde ein Thema, was uns nicht jetzt erst seit dem jüngeren Krieg da beschäftigt, sondern ich habe zwischen 2000 und 2007 intensiv den Aufbau von Waldorfschulen in Mittelosteuropa begleitet. Und in diesem Zusammenhang war ich auch viel in Russland, viel in der Ukraine. Und dort haben meine Frau und ich uns auch kennengelernt dann. Und insofern ist es ein Thema, was uns lange beschäftigt, und weiß noch, dass wir schon die Orangene Revolution auf Kiew damit Spannung begleitet haben. Dann 2015 den Euromaidan, was uns in tiefe auch Krise gestürzt hat, was da dann plötzlich zwischen Russen und Ukrainerinnen an Gegensätzen aufbrach. Und insofern ein Thema, was jetzt eine neue Eskalationsstufe hat, wo wir also sowohl familiär, persönlich und dauerhaft beruflich eigentlich mit dieser Thematik, was geschieht da in Osteuropa und wie ist dieser Emanzipationsprozess der Ukraine aus dem früheren russischen Imperium zu verstehen und zu begleiten?
Für mich ging das sehr schnell, als am 24. Februar der Krieg begann, habe ich im Laufe von 2 Stunden einmal eine Meldung aus Kassel, wo das Angebot stand, wenn jemand hierher kommen möchte, habe ich 2 Zimmer frei. Und natürlich kamen auch an dem gleichen Tag auch Meldungen aus der Ukraine von Bekannten, von ehemaligen Waldorfschülerinnen, von Lehrerinnen, die sich auf den Weg gemacht haben nach Westen. Wo kann ich ankommen? Wo kann ich mein Kind unterbringen? Ich habe sehr schnell mich mit den Freunden der Erziehungskunst zusammengeschlossen. Und dadurch entstand auch dann auch Netzwerk, wo man merkt, okay, da kommen noch mehr Anfragen. Man muss das irgendwie professionalisieren. Es kommen mehr Menschen. Und da haben die Kolleginnen und Kollegen aus dem Waldorf-Zusammenhang, aus Moldova, Rumänien, Ungarn, auch einige aus Polen, sich da angeschlossen und im Nu organisiert Abholung ab der Grenze, die Versorgung der Menschen und dadurch auch Kommunikation an welche Schulen in Deutschland, in anderen Städten, in anderen Ländern können die ukrainischen Waldorfschülern aufnehmen.
Olga, wie viel sind jetzt hier in Kassel inzwischen rund um die Waldorfschule gelandet?
Da sind inzwischen 29 Schülerinnen aufgenommen in die Waldorfschule Kassel. Das ist tatsächlich von der Klasse 1 bis 12. Wir haben auch einige unbegleitete Jugendliche, die gekommen sind, die inzwischen auch in den Familien, in den deutschen Familien aufgenommen wurden. Das ist ja auch dann immer eine besondere Entscheidung, weil einige Familien dann auch gleichzeitig Vormund sein müssen. In Deutschland ist das Gesetz also ganz wichtig und ist dann auch wirklich bis in die Verantwortung für diese Kinder, mussten die Familien jetzt dastehen. Die Kinder sind in den Klassen jetzt erstmal verteilt. Da war auch eine große Bereitschaft und Offenheit von den Kolleginnen, die Kinder aufzunehmen. Ich erlebe das so und höre das auch raus, dass die Kinder da auch sehr viel, also in den Unterstufen, auch wirklich gerne zeigen, auch mit diesen Buchstaben, auch dieses Hören gerne begleiten, auf den Weg mal zeigen, auch köstlich finden, wie die andere Sprache so klingt. Das ist insbesondere wirklich bis zur 5. Klasse so. Dann gibt es einige Klassenlehrer, die sich unglaublich Gedanken gemacht haben, was kann man für diese Kinder tun? Russisch wird jetzt bei uns nicht mehr in den Klassen 1 bis 7 unterrichtet, also gibt es auch keine Anknüpfung für die Kinder, außer es sind Muttersprachler vielleicht da, die kurz übersetzen können. Und da merkt man, die Kinder, die jetzt aus Odessa gekommen sind, aus der Waldorfschule, aus Dnipropetrovsk, im Hauptunterricht, wenn es um Rechnen geht, dann sind die meisten ja wirklich einfach dabei. Dann überlegen wir für den Erzählteil, dass wir die Kinder anders beschäftigen, dass sie vielleicht ein muttersprachliches Märchen oder Buch zur Hand nehmen, weil natürlich deutsche Sprache dann einfach nur so als Klang nur ist, ohne Anknüpfung. Dann gibt es einen Klassenlehrer, der zum Beispiel einfach eine Aufgabe dem ukrainischen Schüler gegeben hat: Du schreibst alles, was du erlebst, auf Russisch in deiner Muttersprache. Und jeden Tag liest du uns ein bisschen einfach daraus vor. Also so, dass er das Kind auch wirklich integriert, auch für die anderen, obwohl sie wirklich in dieser Klasse gar kein Russisch lernen, auch die Wahrnehmung ist. Und das ist unglaubliche Atmosphäre, die da so entsteht.
Vielleicht muss man kurz hier einen Einschub machen, weil das vielleicht nicht allen Hörern bekannt ist und Hörerinnen. In der Ukraine ist es tatsächlich so, dass für einen größeren Teil der Menschen Russisch die Muttersprache ist. Also wir haben Ukrainisch in der Ukraine und das ist auch in der jüngeren Generation verbreitet und auch die meisten Schulen sind inzwischen rein ukrainisch, sozusagen geführte Schulen. Aber es ist eben für viele Menschen tatsächlich das Russisch auch Muttersprache. Und insofern ist es auch interessant, wenn jetzt die Kinder herkommen, dann erleben sie hier Menschen, die im günstigen Fall Russisch können und sie begrüßen und begleiten können. Für sie ist das aber gar nicht unter Umständen ihre Muttersprache direkt. Sie verstehen das in der Regel gut. Ungefähr verhält sich Ukrainisch zu Russisch so wie Niederländisch zu Deutsch. Also man versteht einiges und vieles nicht. Also, und das ist nicht unbedeutend, denn es sind jetzt auch teilweise Kinder, die amtlich gesehen den Status unbegleiteter Kinder und Jugendliche haben, weil sie einfach Erwachsenen mitgegeben wurden und jetzt hier fern den Eltern sind. Und damit ist die Flucht und die Kriegserlebnisse, die Kinder, die jetzt hier sind, hatten alle keine schweren Kriegserlebnisse bisher, aber sie hatten natürlich auf der Flucht Erlebnisse. Und insofern müssen sie ja ihre Traumata, ihre Trennungen, die Angst um die Eltern und anderen Familienangehörigen müssen die hier artikulieren können. Und so ist neben dem Integrieren jetzt in die deutschen Schulen und so weiter eigentlich wie eine zweite Aufgabe, die damit eingegliedert werden muss, nämlich, dass diese Kinder in einen Austausch kommen, weil sie sonst nur über Smartphone und damit sehr oft auch mit sehr drastischen Berichten und Bildern konfrontiert sind und Verbindung haben. Also muss man hier das auch als Aufgabe sehen.
Ja, da hätte ich auch eine Frage zu. Könnt ihr das denn auffangen? Also habt ihr jetzt genug russisch- oder ukrainischsprachige Kollegen, die mit den Kindern kommunizieren können?
Für die Begleitung ist es nie genug, glaube ich. Das, es gibt immer noch Bereiche, wo man jetzt sagt, das wäre noch bei jedem Kind schön, wenn jemand dabei wäre und im Unterricht begleiten würde. Das ist natürlich nicht realistisch, aber sehr viele engagierte Menschen und das finden sich auch einige ehemalige Schüler, Schülerinnen, die dann jetzt Russisch aufgreifen oder tatsächlich aus der Elternschaft, die sich auch gemeldet haben und sagen, wir können ja was übersetzen, was ist notwendig. Tatsächlich so, ja.
An einige Orte sind ja auch Lehrerinnen aus der Ukraine gekommen, die jetzt teilweise auch die wichtigen Kontaktpersonen für die Kinder hier sind. Und im günstigen Fall auch Lehrerinnen, die vielleicht sehr gut im Englischen oder im Deutschen auch sind, sodass da viel geleistet wird. Hier in Kassel, wo ja leider Russisch eine auslaufende Sprache ist, aber es gibt Abgänger, es gibt ehemalige und so weiter, die sich angeboten haben. Es gibt ehemalige Lehrerinnen und so weiter. Ich war jetzt gestern in Bad Nauheim vorgestern in Görlitz an der Waldorfschule. Die sind jetzt nicht so zentrale Orte. Aber auch dort ist es so, dass eine Handvoll jeweils geflüchteter Familien oder Kinder und Jugendliche angekommen sind. Und da finden sich auch im Umkreis, in der Elternschaft und so weiter, überall Menschen, die sich da bemühen und anbieten. Also momentan kann man sagen, es ist eigentlich sehr schön zu erleben, wie viel Engagement und Bereitschaft zu unterstützen und zu helfen eigentlich freigesetzt wird. Allerdings, jetzt ist so die vierte, fünfte Woche teilweise schon und Menschen, die jetzt Kinder zum Beispiel ohne Eltern aufgenommen haben oder auch Familien aufgenommen haben, die waren natürlich erstmal ganz aus der Betroffenheit hilfsbereit. Aber jetzt ist es so, man muss jetzt ein Leben danach einrichten. Und was am schwierigsten momentan ist für die Schulen, für die Geflüchteten sowieso und aber auch für die Betreuenden, das ist die große Herausforderung, mit welchem Zeitraum agieren wir eigentlich? Also ist das jetzt eine Hoffnung, dass irgendwie ein Waffenstillstand kommt und das Sterben und Töten aufhört und dann vielleicht doch sehr viele ziemlich schnell zurück zu ihren Familien wollen? Oder ist das, wie die Analysten prognostizieren, wenigstens noch 15 bis 18 Monate so? Dann ist das schon eine richtige Zeit, auch eine Bildungszeit. Oder ist es so, dass man sich, was manche ja befürchten, auf einen dauerhaften Krieg über viele Jahre einrichten muss? Und die Schizophrenie ist auch diese. Momentan werden viele der ukrainischen Kinder online aus ihren Schulen aus der Ukraine unterrichtet, was natürlich vor allem auch in den Abschlussklassen wichtig ist, weil wenn die Perspektive ist, sie gehen da zurück, dann brauchen sie diese Abschlüsse. Gleichzeitig aber sind sie eigentlich voll gefordert, sich in völlig neue Umgebung, Sozialverhalten, Lernkulturen und so weiter mit reinzubegeben, sodass es eine hohe Beanspruchung ist und momentan man auch nicht weiß, sozusagen, wo darf man diese Kinder und Jugendlichen eigentlich fordern und wo muss man sie eigentlich ein bisschen schützen vor diesen Anforderungen.
Also man muss eigentlich drei Wege gleichzeitig gehen und kann das gar nicht, ne? Also das braucht wahrscheinlich vor allem viel Gelassenheit, viel Mut, viel Empathie und wahrscheinlich auch an Stellen die Möglichkeit zu sagen, jetzt habe ich mich übernommen. Jetzt müssen wir andere Lösungen.
Das muss man auch sagen finden. Dürfen, ja.
Ja.
Das wird auch in den Schulen bei Lehrern auftreten. Man wird einfach auch sozusagen an Grenzen stoßen. Aber mein großes Vertrauen liegt darin, und das haben wir eigentlich bisher sehr positiv erlebt, es sind dann doch immer Einzelne, die tatsächlich sich in die Verantwortung stellen und ungeheuer viel bewegen und die auch verstehen, dass es nachhaltig sein muss.
Da ist ja schon viel Energie, also ich erlebe das hier bei mir im Dorf einfach, da hat sich vor 5 Jahren eine Flüchtlingsinitiative gebildet, die Menschen aus Syrien aufgenommen haben und das ist noch so ein Netz, die sich jetzt eben wieder engagieren und also wo auch schon ganz viel Erfahrung reinfließt. Jetzt wäre die Frage, wie, also würde mich noch interessieren, wie die Kinder das denn erleben.
Soll ich mir einen kleinen Moment nochmal auf das eingehen, was du gerade sagst, denn das gehört mit in unsere dauernden Erwägungen und auch unsere Betroffenheit. Kassel, die Schule hier, war von Anfang an dank der Initiative einiger Lehrerinnen und Lehrer, zu denen auch Olga gehört, aber auch andere, eine Schule, die sich um das große, die Flüchtlingsproblem vor 4, 5 Jahren gekümmert hat. Und dann eben seitdem regelmäßig internationale Klassen aufmacht. Und da kann Olga vielleicht ein bisschen von den Erfahrungen sagen. Und dann sagen wir noch mal was zu den großen Unterschieden in der Behandlung von Flüchtlingen.
Ja, zuerst 2015 war ja die Situation so, dass es vor allem männliche Personen da waren. Wir hatten ja ganz wenige Mädchen und es waren alle unbegleitete Personen. Es gab ein Mädchen tatsächlich, was begleitet war mit der Familie. Momentan, das hat sich so entwickelt, dass wir heutzutage zum Beispiel 5 Mädchen haben und 7 Jungs. Und viele, die meisten sind in den Familien. Das ist eine komplett andere Situation, auch so wie die Strukturen da funktionieren. Auch sprachlich ist es auch anders. Zum Teil ist es schwieriger, weil ganz viel eben von zu Hause getragen wird oder verboten wird oder wie auch immer. Aber da wollte ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen. Wir erleben das nun gesellschaftlich jetzt, dass da doch ein Vergleich ist, weil die Gastschüler, wir sagen auch Gastschüler, wir sagen auch Gastfamilien und für eine unbestimmte Zeit da sind. Die Flüchtlinge, also die syrischen zum Beispiel oder afghanischen, die ja auch die Ausbildung gemacht haben, die durchaus auch mit Qualifikationen kamen, aber nicht arbeiten durften von Anfang an, haben dann die Sozialhilfe bekommen. Und wenn sie angefangen haben zu arbeiten, war ja diese Diskrepanz, naja, wenn du arbeitest und Sozialhilfe beziehst, dann musst du 50% von deinem Gehalt bezahlen. Jetzt erleben sie Menschen, die jetzt gekommen sind, erstaunlich, dass da eben ganz viele Männer kamen und jetzt hier viele Frauen und Kinder kamen, dass da auch eine unglaubliche Offenheit da ist und sie dürfen arbeiten. Sie können hier zum Arbeitsamt gehen, sie können einklicken und auf Ukrainisch, auf Russisch glaube ich sogar nicht, aber auf Ukrainisch tatsächlich die Informationen bekommen. Da steht auch für russischsprachige Sprechstunden von da bis da diese Telefonnummer anrufen. Und das ist eine ganz andere Situation. Ja.
Also man könnte etwas kritisch sagen, es sind da natürlich schon diskriminierende Kriterien in Wirklichkeit in der Praxis jetzt da. Es ist, man könnte das rassistisch, aber auch gendermäßig so und so bewerten. Es ist nicht ganz einfach. Ne? Konkret an der Schule in Kassel muss das jetzt verbunden werden. Und man muss verhindern, dass die einen auf die anderen neidisch werden oder betroffen sind und so. Und das ist ja im Mikrokosmos das, was auch in der Gesellschaft jetzt ansteht und was uns sicher im Laufe des nächsten halben Jahres gesellschaftlich sehr fordern wird. Ich möchte vielleicht kurz auch darauf eingehen, dass jetzt in der Hilfe der Waldorfschulen tatsächlich über die Freunde der Erziehungskunst eine unglaubliche Vernetzung erfolgte. Also, dass man wirklich bemüht, überall, wo Menschen was angeboten hat, und es war nahezu jede Waldorfschule in Deutschland, wo es Menschen waren, dass dort Menschen hinvermittelt wurden. Teilweise hat man sich bemüht, meinetwegen Mutter mit Kindern mit Diabetes, dass sie in entsprechende Wohn- und Orte und Begleitungsorte hingekommen sind und so weiter. Es ist ungeheuer viel geschehen. Und das gehört auch zu dem Umfeld der Waldorfschulen. Das muss finanziert werden. Da braucht es Spenden und da braucht es Gelder. Aber es braucht auch Gelder für die, die jetzt in der Ukraine sind. Wir sollten uns klar machen, alle diese Waldorfschulen arbeiten noch mit reduziertem Personal und unter Fliegeralarmbedingungen und vielen anderen unschönen Bedingungen. Und diese Lehrerinnen und Lehrer bekommen momentan kein Gehalt mehr, weil die ganze Verwaltung zusammengebrochen ist oder nicht so arbeiten kann wie so.
Elternbeiträge ausgefallen.
Auch die Elternbeiträge fallen aus und so weiter. Das ist gravierend. Und die Freunde der Erziehungskunst kümmern sich auch darum und stehen momentan für diese fehlenden Einkommen gerade. Und sie bilden Rücklagen, um im günstigen Fall, wenn dieser Krieg vorbei ist, dann am Aufbau wieder unterstützend zu wirken. Das heißt, ich finde es sehr beeindruckend momentan an dieser Waldorf-Szene und diesem ganzen Umfeld, in welchen Dimensionen sozusagen, nicht nur punktuell jetzt akut, sondern wie man eigentlich richtig umfangreich denkt hier. Ich finde das relativ vorbildlich, was hier zivilgesellschaftlich entsteht und geleistet wird.
Ich wollte nochmal zurück auf die Situation kommen, also was in den Klassen praktisch jetzt auch passiert. Ich erlebe das bei den Erwachsenen schon, dass man natürlich unglaublich in diesem Vergleich auch ist. Ja, da ist ein Jugendlicher, der ist genauso interessiert, der hat auch Kleidung jetzt so an, so wie ich. Und trotzdem kommt er aus einem ganz anderen Zusammenhang. Und da erlebe ich bei den Jugendlichen immer so diese Frage, dass da so viel Auseinandersetzung mit sich selbst auch dann passiert. Ja, bei den Kleinen ist es eher so ein Staunen oder einfach so Staunen tatsächlich von dem, was sie machen oder wie sie machen, also Sprache, ganz konkret, dritte Klasse, diese Klänge, wenn da sag was heißt das oder das. Und dass da unglaubliche so Interesse eben an diesem Fremden, an dieser Sprache ist.
Was schön ist, ne? Es wird wieder viel gelacht. Also nach so einer anfänglichen durchaus ja Beklommenheit, die man mehr wie verstehen kann, waren hier in der Christengemeinschaft in so einem Massenquartier, was auf der einen Seite gut war, weil es wie ein gemeinsames Nest war und gleichzeitig schon auch improvisiert. Und jetzt, wenn man so begegnet und sieht, an sich bei den Kindern, vor allem den Jüngeren, löst sich etwas. Im Hintergrund ist aber sicher bei allen zum Beispiel die Sorge um die Väter. Also und an sich müssen sie notfallpädagogisch auch begleitet werden.
Das ist dieses Bewusstsein auch, das, was wir alle haben müssen. Wir haben gesagt, in Kassel sind die Menschen, die sind sehr früh losgekommen, außer die in Kiew waren, sodass da jetzt nicht permanente Traumatisierungen sind. Natürlich Sorge, natürlich Unsicherheit, dieses Losreißen auch von den Eltern, die Veränderung. Aber es ist noch sehr gut gegangen. Ja. Jetzt, heute die Nachricht von Filatov, Bürgermeister von Dnipro, Dnipropetrovsk, bitte bringt in Sicherheit Frauen und Kinder. Und da merke ich, dass das ist meine Sorge natürlich, wie kann man dann die Menschen hier abfangen, betreuen, die man jetzt so erstmal versorgt hat. Manche haben eine Wohnung, manche sind eben in den Familien. Wenn sie diese Nachrichten hören, dass der Bruder, der Vater und Opa oder nicht mehr da sind, ja, oder was passiert ist. Auf dem Schulhof muss man regeln, nur Handy. Es ist Verbot in Deutschland, ein Handy auf dem Schulhof zu haben. Jetzt muss man da auch Kompromiss finden. Das können Sie im Unterricht für Übersetzung vielleicht gebrauchen. Jetzt hat man einen Schüler in der Pause angesprochen, du hast das Handy also einsammeln. Das war ein deutscher Schüler. Der hat aber wirklich versucht, mit dem Ukrainischen da in Gespräch zu kommen. Und es gibt halt tolle, wirklich tolle Programme. Also da muss man jetzt so wirklich wachsam sein, dass es nicht ausrudert und ausufert und trotzdem nicht jetzt einfach den Ukrainischen wegnimmt, weil es auch die Verbindung natürlich mit zu Hause ist und Kommunikation.
Ja. Das ist ja also fast ein bisschen wie im Lockdown, diese Frage, wo sind unsere Prioritäten, ne? Und was waren vorher die Regeln und was müssen wir jetzt vielleicht ein bisschen anders betrachten?
Und Waldorflehrerinnen und Waldorflehrer sind halt einfach auch sehr vielfältig. Ne? Also sind Menschen, die sich jetzt da reinknien und rein so wirklich aus dem Herzen raus im Grunde das als Aufgabe betrachten. Wir sehen aber auch deutlich, es gibt Kolleginnen und Kollegen, die haben eigentlich Angst vor diesem Chaos und was es alles durcheinander bringt und so weiter. Mindestens ein Fremdheitsgefühl. Und manche haben auch keine Abständigkeit. Also Handy einsammeln in so einer Situation zeigt halt mangelnden Selbstabstand im Grunde. Man macht das, was man gewöhnt ist und so. Und insofern ist das auch, ich betrachte es auf der einen Seite als eine Chance und kann aber auch sagen, eine harte Herausforderung, dass sich Schulen jetzt in ihrer ganzen Vielfältigkeit auch im Personal im Grunde so auf diese Offenheit einlässt und darauf einlässt. Man merkt halt, man kann nicht erwarten, da kommen welche und die integrieren sich, sondern es ist eine klare Situation tagtäglich. Wir müssen uns auch verändern und wir verändern uns in dieser Begegnung. Und das muss man mit einrechnen, wenn man an Schule denkt und in diesem offenen Zeitraum, wir wissen ja nicht, wie lange.
Und das ist aber ja auch eine ganz große Chance eben. Aber die müssen wir willkommen heißen. Ich habe das eben gerade auch mit Oberstufenschülerinnen erlebt. Wir haben dann versucht, Begegnungen herzustellen mit syrischen jungen Menschen. Und das waren einfach sehr, sehr intensive Erlebnisse auch für unsere Jugendlichen, die einfach auch ganz andere Perspektiven aufwarfen. Aber zum Beispiel auch dieser Bericht von einem syrischen Freund, den wir haben, der sagt, wie soll ich denn jetzt irgendwie deutsche Artikel lernen, wenn ich eigentlich in permanenter Angst um meine Familie bin? Also da kann ich gar nichts lernen. Ich bin ja sozusagen völlig besetzt. Und diese Perspektive eben irgendwie mit zu berücksichtigen. Also da ist wahnsinnig viel Empathie wahrscheinlich nötig. Loslassen, darauf eingehen. Was mich noch interessieren würde, inwieweit denn die deutschen Kinder Fragen jetzt einfach auch zu dieser Kriegssituation haben und wie man damit umgeht. Weil das erlebe ich zum Beispiel als Angst bei Kolleginnen und Kollegen. Wie sollen wir denn das jetzt thematisieren? Wie sollen wir denn darüber sprechen? Eine Kollegin erzählte mir vom Elternabend in der ersten Klasse, wo dann Eltern sagten, ja, wie informieren Sie denn jetzt die Erstklässlerin über den Krieg? Also das sind ja für manche Menschen richtig schwierige Fragen. Wie gehe ich damit um? Ja. Wie sind da eure Erfahrungen oder Gedanken?
Das ist ja unsere Lieblingsformel, wie gehen wir um? Und da liegt natürlich eine ernste Herausforderung drin. Denn Kinder bekommen in allen Altersstufen das mit. Ob es die Sorge ist der Erwachsenen, ob es konkrete Bilder sind und Informationen sind, auch Informationen, die wieder über andere Mitschüler kommen. Also es gibt ja Familien, die sozusagen auch die, jetzt rede ich von den jüngeren Schülern, diese bewusst natürlich ein bisschen sozusagen schützen. Und es ist aber so, das holt dich in der Schule ganz schnell ein und so weiter. Niemand entgeht dem. Insofern glaube ich schon, dass es in geeigneter Form für Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer wichtig ist, so in die morgendlichen Betrachtungen rein einfach nachzudenken. Man muss ja gar nicht intelligente, ausgereifte Antworten geben, wenn man sie selber zum Teil auch gar nicht hat, sondern es geht eigentlich zu bewegen und sich berühren zu lassen und irgendwie, wie du das ja auch gerade gesehen hast, ach, das kann man aber auch so sehen, dass da was Neues möglich ist. Ne? Das ist so mit den Kleineren. Die Größeren brauchen natürlich, und jetzt würde ich sagen, ab der Mittelstufe schon, die brauchen auch ein Sortieren der Nachrichten und sich orientieren. Und nun war ja vor zwei Wochen, eine Initiative, die ging aus von der Waldorfschule Landsberg, der Caroline Kopp und dann der Schule Waldorfschule Rudolf-Steiner Schule Mönchengladbach mit dem Franz Glaf. Und die hatten erstmal, die kooperieren schon länger immer wieder und machen gemeinsame Unterrichtsprojekte zwischen diesen Schulen. Ne? Und die hatten das dann verabredet für ihre Oberstufen und haben mich eingeladen, über den Krieg zu reden und das einzuschätzen, zu sortieren. Und dann waren noch unmittelbar Involvierte da und so weiter. Es wurden schlagartig ganz viele Schulen und am Schluss waren es wohl zwischen 5.400 und 5.600 Schülerinnen und Schüler aus den Waldorfschulen, die online für anderthalb Stunden an diesem Event teilgenommen haben. Eine interessante Rückmeldung, du fragtest vorhin so nach, wie verschiedenen Altersstufen reagieren. Rückmeldung der Neunklässler, Achtklässler waren auch einige da, das war eigentlich nicht geplant. Man hätte nicht so viel erklären müssen. Interessant war diese Schülerin, die da aus Odessa kam, oder dieser Mann, der da was unternimmt. Zwölftklässler, überwiegendes Echo. Man hätte eigentlich sich das sparen können. Das kommt ja dauernd irgendwie in den Medien. Und wir hätten gerne mehr von diesen Erklärungen gehabt. Ja? Und da hast du die klassische Spanne auch der Reaktion. So in der 7., 8., 9. Klasse, vielleicht auch noch 10. Klasse, interessiert, was der Mensch tut und was Menschen sozusagen leisten an Initiative und so weiter, weil so das Ideelle in einem selbst dann Anschluss findet. Bist du älter? Bist du daran interessiert? Wie kann man das bewerten, sortieren? Welche Argumente, die gesagt haben, kann man gewichten? Stimmen die Bilder? Kann man den Medien trauen? Und viele solche Fragen. Und da liegt da ein Schwerpunkt. Und dazwischen, nein, nicht dazwischen, sondern im Hintergrund, ich glaube, und das gilt übrigens für uns beide hier auch und vermutlich für dich auch, man ist ja tief traurig und betroffen. Ja? Und dieses Irritiertsein über den Abgrund des Menschseins, der sich hier auftaucht, der ist ja allgegenwärtig, aber wird überraschend wenig tatsächlich besprochen. Und auch das braucht Sprache, meine ich.
Ich glaube, das betrifft viele Familien. Ich habe so eine Rückmeldung aus der 3. Klasse, wo man bei den Kindern erlebt hatte, dass es in den Familien mit Oma und Opa sofort ein Thema wurde. Ja, dass diese Betroffenheit der Menschen einfach da ist und dadurch auch eine Verunsicherung auch für die Kinder, weil sie natürlich so Fragen stellen, aber auch diese Atombomben. Ja, und dann sagt ein Kind, wir können doch die Ferien gar nicht planen, sagt dann, also das ist 3. Klasse, da ist vielleicht die Atombombe schon da. Also das sind so, das ist wirklich so unterschiedlich, wie die Familien, auch die Geschichten der Familien damit umgehen. Und ich glaube, dass wir nur offen sein müssen, was die Kinder mitbringen. Ja. Also ich erlebe das eher so, dass sie was mitbringen und wir damit irgendwie konfrontiert werden so und damit umgehen müssen. Ja.
Also wir haben es mit starken Gefühlen zu tun. Es gibt Familien, die kaufen wie wild ein und legen Vorräte an und besprechen mit ihren Kindern, was man in Notfällen tut. Und dann vibriert es, ne? Das ist ja ganz klar. Und das kommt dann auch in die Schulzusammenhänge rein. Und ich weiß eigentlich wirklich kein anderes Rezept wie Räume einrichten momentan. Ich würde immer sagen, sehr geeignet, erstmal die erste Viertelstunde des Hauptunterrichts reden, austauschen, die Dinge ein bisschen sortieren, weil zum Urteilen gehört der Zusammenhang und der Kontext. Ne? Und das ist, glaube ich, unglaublich wichtig, dass ich etwas ausspricht, aber auch etwas eingebunden werden kann und nicht beschwichtigt, sondern teilweise einfach versachlicht und immer das Handelnde irgendwo ein bisschen mit erwähnt wird, was kann man tun, und dein Problem oder deine Aufgabe ist immer in der unmittelbaren Nähe. Weil das andere, natürlich kann man sich vor Atombomben zurecht fürchten. Und natürlich kann man sich potenziell davor fürchten, weitet sich dieser Krieg aus. Oder die Angst, kann niemand dieses schreckliche Sterben oder jetzt auch diese Massaker und Übergriffe und Vergewaltigungen, kann das denn nicht aufgehalten werden? Das Edle in einem, in vielen Jugendlichen, sagt auch, handelt doch, das dürfen wir nicht zulassen. Ja? Und wir müssen das zulassen und uns dem stellen. Und insofern kann man nicht Business as usual machen.
Auch was du jetzt gerade sagtest, dieser Aspekt der Selbstwirksamkeit. Trotz dieser großen Situation, auch der Tatsache, dass ich eigentlich gar nichts daran ändern kann, aber trotzdem Wege zu finden, vielleicht auch für die Kinder und Jugendlichen, trotzdem Gefühl zu haben, also ich kann im Kleinen etwas tun. Es gab ja neulich auch diese Aktion Friedensnetzwerk. Da könnte man jetzt ja drüber streiten, ist es nun sinnvoll oder nicht. Aber ich glaube, das gibt Schülerinnen und Schülern einfach so ein Gefühl, ja, wir gucken nicht einfach nur zu, wir sind nicht einfach nur stumm, sondern wir äußern uns irgendwie wie Fridays for Future. Und da Wege zu finden, einfach junge Menschen zu ermutigen, dass sie kleine Dinge tun können, um irgendwie ein Zeichen zu setzen oder was zu verändern. Das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Sache.
Es ist natürlich momentan auch die Gesamtsituation zu sehen, die jetzt vor allem für Kinder so ab 12 doch sehr auch ins Bewusstsein schlägt und darunter auf jeden Fall erlebt wurde. Es ist ja nicht nur jetzt diese große Frage nach der Biosphäre und dem Klima. Das ist ja nicht weg. Und da sind viele verwurzelt und engagiert und auch viele Schulen mit tollen Projekten beteiligt, ne? Klimaneutralität. Sondern es waren jetzt auch 2 Jahre eigentlich Ausnahmesituation mit dieser Pandemie. Ja? Und hat alles, was selbstverständlich ist, für viele in Frage gestellt. Und jetzt erleben sie auch viele Erwachsene, die auf das, was jetzt da anbrandet, nicht gefasst waren, die selber ratlos sind, die jetzt nicht irgendwelche Antworten haben. Mit anderen Worten, ich finde, es ist interessant, da wachsen nochmal jetzt Kinder und Jugendliche eine Generation heran, die überhaupt nicht mehr das Tragende der Selbstverständlichkeit hat, und das wird sich steigern, nach meiner Meinung, erlebt, wie man mit vielem ringt und das selbstverständlich nicht ist und tatsächlich plötzlich die Frage, können wir in den Urlaub fahren, ist nur so ein kleiner Aspekt davon, aber die Selbstverständlichkeit des Lebens ist unterbrochen. Und damit kommt auf diese Kinder was zu, was sie ja wach machen muss und worauf sie seelisch reagieren. Und ich glaube, insofern haben wir tatsächlich sehr begrüßenswert, heute Abend auch nachzudenken, wie wir erziehend damit umgehen. Und ich glaube, wir haben alle noch keine Rezepte, sondern wir müssen unsere Lernerfahrungen austauschen. Und das gehört auch unsere Irrtümer.
Ja, oder wenn das Kind so sagt plötzlich, ja, meine Oma hat gestern sehr geweint, weil sie erinnert hatte, wie sie als Kind Krieg erlebt hat. Und sie dachte, es wird nicht mehr Krieg geben. Die Kinder bringen das so ein Stückchen mit. Und dann ist es schön, wenn der Raum dafür da ist, dass man sowas auch aussprechen kann. Ja.
Ja, oder wir haben jetzt hier jemand gerade heute mit zu tun gehabt, hat jemand, ein älterer Mann, auch eine Familie aufgenommen in sein Haus, und der ist strikt zum Beispiel dagegen, dafür vom Staat oder der Stadt was zu kriegen, weil er seine eigene Erfahrung damit verbindet. Und das wirkt in die Enkelgeneration und seine Kinder eigentlich ungeheuer eindrucksvoll. Ne? Also das ist jetzt nicht nur eine Einmaligkeit, da war schon mal was, das gehört auch zu dieser Erfahrung. Ne?
Ich wollte noch mal zu dem, was du vorher gesagt hast, einen Gedanken stellen. Also du sagst, die Selbstverständlichkeit ist sozusagen verschwunden. Und ich finde das gerade spannend für uns als Lehrkräfte. Wir sind jetzt eigentlich in so einer Situation, für die wir junge Menschen vorbereiten, dass wir nämlich keine Rezepte haben. Also das, was wir in der Lehrerausbildung gelernt haben, oder beziehungsweise das, was wir jetzt brauchen, konnten wir noch nicht lernen, weil wir noch nicht darum wussten. Also auch jetzt mit dem Corona, mit Fernunterricht, mit der veränderten Situation nach Corona. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich diese Fähigkeiten, die wir jetzt mobilisieren müssen, sind die, die die Jugendlichen später auch brauchen für eine Zukunft, die wir noch nicht voraussagen können. Also Teamfähigkeit, Offenheit, Lernbereitschaft, da können wir das richtig gut ausprobieren eigentlich. Und wenn wir jetzt nur denken, zurück zu vorher oder back to usual, wie du gesagt hast, dann nutzen wir eigentlich da auch die Chance nicht, die sich in diesem Umgang mit dem Ungewissen ja auch für uns stellt.
Ja, und das habe ich vorhin schon angedeutet. Das trifft halt teilweise auf Menschen, die das tatsächlich wie auch befreiend erleben und die daran sozial aktiv und kreativ werden. Und es gibt aber auch in unseren Kollegien Menschen, die fühlen sich dem jetzt nicht wirklich gewachsen. Und das muss man auch, glaube ich, sehr ernsthaft sehen. Also, dass man auch Nein sagen darf, dass man scheitern darf und solche Dinge. Ne? Und man muss sagen, die Freie Hochschule in Stuttgart hat wohl ziemlich viel richtig gemacht, dass sie in die Ausbildung diese traumapädagogischen Kurse mit reinnimmt. Das ist ja aus Inklusionsgründen hier schon angezeigt. Aber es ist eben angesichts dieser Weltsituation und der Situation, dass Immigration und Migration und Flucht und so weiter dazugehören, wohl etwas, was richtig in die Pädagogenausbildung und Pädagoginnenausbildung gehört.
Der Gedanke auch von den Freunden der Erziehungskunst, dass man, weil so viele Waldorfschulen eben Familien oder eben Mütter oder unbegleitete Jugendliche aufgenommen haben, Kinder auch, dass man da vor Ort auch nochmal über die notfallpädagogischen Grundlagen unterrichtet wird, beschult wird, dass diese Möglichkeit auch da besteht. Also Menschen, die aus Kiew, aus Charkow kamen, die wirklich vielleicht einige Tage, da haben wir auch so ein Beispiel, eine Familie, tagelang wirklich nicht aus dem Keller rauskamen. Es gab ja einige, die das verlassen haben, wieder in die Wohnung gekommen sind, was gekocht haben oder dann wieder rein. Und es gab Menschen, die einfach so Angst hatten oder Kinder, die einfach da geblieben sind und man musste gucken, wie man ihnen Essen bringt und überhaupt versorgt und einige dann doch irgendwie rausgeholt. Und das ist eine ganz andere Situation, auch eine ganz andere Startsituation hier, auch sprachlich, wenn was passiert. Ja, einfach wie man auf dem, ja, damit umgeht, dass einfach ein Hubschrauber fliegt und das einfach bei den Menschen unglaubliche Ängste aufruft oder die Straßenbahn, da gibt es so ein, bei den Kurven gibt es so ein bestimmtes Geräusch, von dem viele, das habe ich auch schon hier gehört, wirklich Angst haben, weil es sofort permanent bei der Flashback ist oder eben, ja, diese Erinnerungen und so weiter, Körperreaktionen ausruft, bei den Kindern insbesondere, ja.
Das heißt, es ist halt auch jetzt die Wege zu gehen, dass man zum Beispiel das Instrumentarium von leiblich gestützter Förderung, bewegungsgestützter Förderung nimmt, weil ja die Sprache gar nicht unmittelbar sozusagen die Verarbeitung jetzt gerade anregen kann, jedenfalls nicht ausschließlich. Also da muss man vielfältig arbeiten. Und ich glaube, für die Oberstufenschüler ist es sehr, sehr wichtig, dass sie lernen und den Mut haben zu urteilen. Man kann falsche Urteile fällen, nicht so schlimm, aber keine macht einen so hilflos, macht einen so zum Objekt und beeinflusst und beherrschbar. Und da ist mir schon ein großes Anliegen. Momentan ist es ja so, wir kriegen unglaublich viel Bilder aus der Ukraine und wir kriegen unglaublich viel Erklärungen, ich nenne sie Lügen, die da von der russischen Seite kommen. Natürlich ist auch die Ukraine mit dieser Bilderflut hat Absichten. Und auch da liegt was Manipulatives. Aber jetzt zu sagen, was wir so gern bequem machen aus so einem Harmoniebedürfnis, ne? Ja, beide lügen halt und so weiter, das ist null, weil es gibt einen Kontext und den muss man realisieren, nämlich ein Land hat aggressiv ein anderes Land aus Motiven überfallen, die nicht diejenigen sind, die ausgesprochen werden. Ja? Und das ist aber nicht irgendwie politisch eine Auseinandersetzung, sondern da wird gestorben, gelitten, zerstört. Und auf der anderen Seite wird jetzt natürlich dargestellt, das Unheil, um Verteidigungsmittel und so weiter zu bekommen. Also das wäre ein Oberstufenansatz. Oder auch zu differenzieren. Eine Lieblingsfrage der Schüler ist, ist nicht die NATO schuld, ne, an diesem Ganzen? Ja, im Vorfeld spielte die NATO-Politik eine Rolle, aber man könnte auch sehr zeigen, wie die russische Politik schon seit 20 Jahren in einer gewissen Strategie vorgeht. Und man könnte auch zeigen, welche Fehler in der Ukraine gemacht worden ist, Stichwort Sprachenpolitik und so weiter. Ich glaube, momentan ist so wichtig, dass man differenziert, aber auf dieser Grundlage dann auch einen Standpunkt entwickelt. Und wir sollen ja nicht die Lehrer die Standpunkte haben und den Schülern vermitteln, sondern den Schülern Gelegenheit geben, zu solchen Urteilen zu kommen. Also es muss schon auch was angeboten werden. Man muss sich auch schlau machen. Man muss differenziert die Expertise einholen. Das meine ich, ist für die Oberstufe sehr wichtig.
Es gibt ja so Kindernachrichten und das finde ich immer so spannend, gerade in so Zusammenhänge, was für Worte die so finden, um bestimmte Situationen kindgerecht jetzt in Kindernachrichten zu verpacken. Und das fand ich an der Stelle einfach eine schöne Formulierung. Da sagte so ein Kind, also da ist jetzt ein Konflikt oder ein Krieg, das weiß ich nicht genau, welches Wort das war, und das ist eigentlich schade, denn eigentlich sind wir in der Welt schon viel weiter gewesen. Und das fand ich einfach eine schöne Nuance, zwar zu beklagen, was da jetzt geschieht, aber zu sagen, eigentlich haben wir schon Gedanken und haben wir schon Umgehensweisen. Und wenn wir uns darauf besinnen, können wir vielleicht eben Wege finden, unsere Konflikte nicht so zu lösen. Es war für mich so ein Beispiel, wie ich auf verschiedener Ebene über so Themen sprechen kann. Klar, ich muss natürlich mich auch erstmal informieren und einen eigenen Standpunkt haben und dann aber auch nicht die Sorge haben, dass ich meinen Standpunkt jetzt weitergebe. Das habe ich auch schon gehört als Argument. Als Waldorf-Lehrkräfte sollen wir nicht politisch sein. Deshalb dürfen wir darüber jetzt nicht reden.
Natürlich Unsinn.
Ja, ne? Wir sind also sowieso politisch.
Ich nenne das einfach ganz klar Unsinn. Wir sollen nicht politisch einseitig manipulieren. In keinster Weise, weder in ökologischer noch sonstigen Weisen. Das ist ja ganz klar. Ne? Darum geht es nicht. Aber wir müssen sehr wohl politisch sein, denn als wir jetzt dieses große Online-Forum mit diesen über 5000 Schülerinnen und Schülern hatten, war ja ein Veranstaltungsfehler, dass man den Chat offen gelassen hat. Und das war insofern ein Fehler, weil es Schüler gab, die haben den Link bekommen, weil sie Corona-bedingt zu Hause waren und nicht als Klasse eingeschaltet waren. Und aus diesen Reihen kamen erstens Obszönitäten, sodass man 19 Schüler von der Veranstaltung ausschließen musste, weil sie den Chat missbraucht haben. Das hat man vorher angekündigt und das ist auch richtig. Aber es kamen halt auch aufgebrachte, teilweise hassende Statements von vermutlich Kindern, Jugendlichen mit russischem Familienhintergrund, die ja zu Hause, auch in Deutschland, dieses Brainwash von Information dauernd erleben. Aber die ja nichts dafür können, dass sie dadurch sozusagen eine bestimmte Sichtweise haben. Und das ist politisch. Was sollen wir jetzt sagen? Wir treten da nicht auf, sondern wir müssen ein Anliegen haben. Erstens niemand ausschließen, aber gleichzeitig nicht wischiwaschi alles irgendwie zu tolerieren, sondern die Dinge müssen besprochen werden. Ja? Und da müssen Informationen auch ausgetauscht, auf Plausibilität geprüft werden und so weiter. Das sind Herausforderungen. Und ich weiß nicht, ob du zustimmst. Ich finde eigentlich auch, dass momentan in den Lehrerkonferenzen eine Zeit dazu dienen muss, dass die Kolleginnen und Kollegen sich selbst austauschen und darin Orientierung finden. Weil Momentan sehe ich mit Sorge, dass durch Empörung, durch Betroffenheit tatsächlich unglaubliche Emotionen auch bei uns hier entfesselt werden. Und das werden ja wie so seelische Zyklone, ne, die also nach und nach so eine Stimmung erzeugen, alle mitreißen und bestimmte Bilder bringen, was ja dann bis zu Mordaufrufen an Putin führt und solchen Dingen. Also wo es einfach zu weit geht, nicht, dass ich Putin gerne in der Regierung behalten möchte, nicht falsch verstehen, aber es ist ganz klar, wir dürfen uns nicht korrumpieren lassen und auf Ebenen gehen, wo wir selbst zu Hassenden werden, sondern ich glaube, als Waldorfschulen sollte es ein Anliegen sein, dass man eigentlich seelisch so agiert, dass man eigentlich innerlich tatsächlich Probleme lösen, überbrücken kann und handeln bleibt. Und Betroffenheit, wenn sie zu stark wird und Gefühle, wenn sie zu stark sind, wir machen handlungsunfähig oder sie fanatisieren, was auch kein freies Handeln ist. Und ich glaube deswegen, wir müssen in den Kollegien reden, wie über viele Themen eigentlich.
Ich wollte noch was anderes jetzt noch so zuvor vielleicht von meiner Seite sagen, dass dadurch, es wurde mir einfach nur bewusst, weil ich natürlich auch mit den Menschen zu tun habe, die nicht aus dem Waldorf-Zusammenhang kommen. Und auch wenn man jetzt beim Bürgeramt ist, sind ja auch viele Menschen, die da Schlange stehen und nach Wohnung suchen und so, dass wir durch diesen Netz, den die Freunde der Erziehungskunst praktisch ja auch aufgebaut haben, wirklich eine sehr günstige und eine gute Situation geschafft haben, dass die Menschen, wenn sie in der Ukraine losgefahren sind, praktisch von da auch schon begleitet wurden und wussten, wir kommen da an. Wir kommen an, wir sind nicht irgendwo im Zelt da und ungewisse Wochen zuerst Integrationskurse, sondern tatsächlich gleich in die Familien, gleich in die Schule. Man muss sich klar machen, dass die schon einige ab 5. März dann in den Schulen hier waren, ja, im Unterricht waren. Nicht alle, haben wir auch peu an peu gemacht. Und für uns auch, bis jetzt hat Kassel nur die Waldorfschüler auch aufgenommen, auch ein bisschen schöne Situation und Erlebnis ist, die Welt ist irgendwie ja, so wie eins. Dadurch, dass, ja, wenn die zur Eurythmie gehen, dann kennen sie das schon. Ja, sie können dort anknüpfen, wo sie vielleicht zu Hause vor ein paar Wochen oder eine Woche aufgehört haben. Oder Handarbeit, das ist selbstverständlich. Ja? Und wenn man sagt, Blöckchen rausholen, dann ist es ja selbstverständlich einfach, dass man da damit umgeht und nicht erstmal guckt oder überhaupt sich fragt. Das ist eine andere Situation, dass es so ein natürliches Integrieren auch hier ist und Ankommen und gleich viel für die Stabilisierung der Kinder gemacht wird, weil die Umgebung einfach so wie gewohnt ist. Es ist nur anders, natürlich anders, Sprache und so, aber es ist wie zu Hause. Und die Bilder und die Pinsel und was einfach so dazu gehört. Und das ist ein schönes in dem Ganzen. Ja.
Ja, das ist fast doch wie eine gemeinsame Sprache. Ne? Also ein gemeinsames oder ein gemeinsamer Boden irgendwie. Wenn wir ja auch irgendwo hinfahren ins Ausland und in eine Waldorfschule gehen, fühlen wir uns ja auch so ein Stück weit zu Hause, weil irgendwie bestimmte Elemente ja so einen Wiedererkennungswert haben.
Zu dem Boden muss eben auch gehören eine richtige Entschiedenheit, klar zu machen, es gibt keine Rechtfertigung und Legitimation für solch einen Angriffskrieg. Gar nichts. Du kannst politisieren, wie du willst, aber diese Handlung und dieses Vorgehen, da muss man klar sein an dem Punkt. Und das wünsche ich mir auch. Weil das gehört unbedingt dazu, um eine Art Gemeinsamkeit auch zu erzeugen und Begegnung. Und ein zweites, ich glaube, es ist sehr wichtig, was auch ein bisschen in Deutschland Neigung ist, dann so aus einer politischen Perspektive eigentlich so zu denken, na ja, die sollten jetzt zum Beispiel neutral werden oder. Ich glaube, es gehört zur Waldorfschule heute mit dazu, anzuerkennen, dass die Menschen, die von etwas betroffen ist, selbst entscheiden, was sie wollen. Und nicht wir irgendwelche Lehren und Ratschläge zu geben hat. Und das geht bis in die Alltagsbegegnung hinein. Und das finde ich sehr wichtig, sonst machen wir Menschen und Situationen zu Objekten. Und das finde ich ist unstatthaft.
Das wäre so, ne?
Ich versuche jetzt mal so ein bisschen zum Schlussbogen zu kommen. Und würde gerne nochmal da anknüpfen, was du gesagt hast, die Kollegien müssen daran arbeiten. Die sind ja nun oft überfordert. Das kennen wir aus der Fernunterrichtszeit auch schon. Und da kam mir eben auch die Idee, das wäre schön, wenn wir tatsächlich auch nochmal so einen Online-Dialog für Lehrkräfte anbieten könnten, wie wir sie ja 14-tägig haben. Da würde ich euch beiden gerne mal einladen. Vielleicht finden wir da einen Termin, um Kolleginnen und Kollegen einfach auch zu ermöglichen, auch Fragen zu stellen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Das war ja in der Fernunterrichtszeit für viele ein ganz wichtiger Moment, einfach sich auszutauschen, gerade auch aus dem Erlebnis der Sprachlosigkeit im eigenen Kollegium, jetzt erstmal eine Sprache zu finden mit anderen Kolleginnen und Kollegen. Und das würde mich freuen. Und ich hoffe auch, dass jetzt einfach dieses Gespräch dazu beiträgt, Kolleginnen und Kollegen anzuregen, sich damit auseinanderzusetzen. Ich danke euch recht herzlich. Ich würde euch schon noch die Gelegenheit geben, wenn ihr noch irgendwas sagen wolltet, das jetzt zu tun. Nein, ihr schüttelt beide den Kopf. Gut. Ja, dann danke ich euch ganz herzlich für eure Zeit am Donnerstagabend. Ich fand es sehr interessant, diese Sichtweisen zu hören. Und ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer fanden das auch interessant. Dann verabschiede ich mich recht herzlich von euch.
Wir verabschieden uns auch und danken auch für das Interesse.
Ja, vielen Dank.
Ich bedanke mich nun auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Dabeibleiben. Und natürlich sind wir auch heute gespannt auf euer Feedback oder eure Fragen, wie immer gerne direkt hier im Podcast-Kanal oder per E-Mail an waldorflernt@web.de. Auf unserer Homepage www.waldorflernt.de findet ihr auch den Link zu der Aufzeichnung des Oberstufenkolloquiums, von dem Michael berichtet hat. Bleibt gesund und im Gespräch mit KollegInnen und vor allem mit euren Schülerinnen und Schülern. Und nun sage ich Tschüss. Bis zum nächsten Mal.